Wir wollen heute Morgen uns über ein Thema Gedanken machen, das uns sicher alle irgendwann einmal beschäftigt oder vielleicht die einen schon beschäftigt, nämlich die Frage, wie kann ich meine geistliche Gabe oder meine geistlichen Gaben herausfinden? Wie kann man erkennen, welche Geistesgaben, das der Herr mir gegeben hat? Da gibt es ja auch viele Nöte und Probleme heute, gerade mit den geistlichen Gaben und viel Konfusion. Und es ist schade, dass eigentlich nur die wenigsten von uns wirklich wissen, welche Geistesgaben das Gott ihnen gegeben hat. Weil wir sollen ja dienen und aktiv sein und praktisch dem Herrn und seiner Sache dienen durch die Gaben, vor allem die wir empfangen haben. Aber um dem Herrn zu dienen mit der Gabe, die wir empfangen haben, müssen wir ja wissen, welche Gaben wir denn auch besitzen, welche Gaben uns der Herr gegeben hat. Und das soll also das Thema sein von heute Morgen. Wie kann ich erkennen, welche Geistesgaben Gott mir gegeben hat? Wir wollen dazu den 1. Korintherbrief aufschlagen, Kapitel 12 und den ersten Vers lesen. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unkundig seid. Nein, Gott will das nicht. Er will nicht, dass wir unwissend sind in diesem Punkt. Er will auch sicher nicht, dass wir bezüglich Geistesgaben nur das eine wissen, nämlich dass wir die sogenannten Charismatiker und Pfingstler irgendwie bekämpfen, sondern er will, dass wir über die Geistesgaben selber Bescheid wissen. Und er will ganz sicher, dass wir auch wissen, welche Gaben wir denn erhalten haben. Also Unwissenheit in diesem Punkt ist ganz sicher nicht Gottes Wille. Und dann noch Vers 31 im Kapitel 12. Eifert aber um die größeren Gnadengaben und einen noch weit vortrefflicheren Weg zeige ich euch. Es ist also auch Gottes Wille, dass wir nach den größeren Gnadengaben eifern. Das heißt, dass wir diese Gnadengaben suchen und dass wir herausfinden sollen, welche denn Gott uns gegeben hat. Kapitel 14, Vers 1. Strebet nach der Liebe, eifert aber um die geistlichen Gaben, viel mehr aber, dass ihr weissagt. Eifert danach. Nun, dieses Eifern heißt wirklich eine intensive Suche. Ein intensives Suchen, ein intensives Nachforschen, ein Eifern. Vers 12 noch vom Kapitel 14. Also auch ihr, die ihr um die geistliche Gaben, die ihr um geistliche Gaben eifert, suchet, dass ihr überströmend seid zur Erbauung der Versammlung. Eifern, suchen, überströmen. Das sind Befehle, die einen jeden von uns etwas angehen. Denn wir wollen ja solche sein, die Gott dienen. Wir sollen solche sein, die Gott senden kann, wie wir es gehört haben, eben gerade von Benedikt. Solche wie Mose, die etwas gesehen haben von Gott und uns dann gebrauchen lassen in seinem Reich. Dazu hat Gott Gnadengaben geschenkt. Und um die Gaben herauszufinden, die Gott uns gegeben hat, müssen wir in einer, wir können sagen, in einer Vorbereitungsphase zuerst einmal Kenntnisse uns aneignen, Vorkenntnisse über die geistlichen Gaben. Denn ich kann ja nicht um etwas eifern, ich kann ja nicht etwas suchen, von dem ich nichts verstehe, von dem ich nichts weiß. Also ich würde die ganze Sache jetzt, wie kann ich meine geistliche Gaben erkennen, in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase, das ist die Vorbereitungsphase, das heißt die Phase, in der ich mich informiere über die geistlichen Gaben. Ich muss ja wissen, was ich suchen soll, und ich muss einmal die Bibel lesen, ich muss das ganze Thema einmal durchstudieren, und ich muss ja wissen, was ist das überhaupt, worum geht es, und mir Kenntnisse aneignen. Das ist, können wir sagen, so die Vorbereitungsphase dieser Suche oder dieses Eiferns. Dann kommt eine zweite Phase, das ist dann eine aktive Phase, wo man dann aktiv eifert, aktiv danach sucht. Und das sollte dann zur dritten Phase führen, nämlich eben zur Bestätigung oder zum Herausfinden und dann auch natürlich zum Praktizieren dieser Gabe. Also es sind diese drei Phasen, die Vorbereitungszeit, dann die aktive Recherche, das Suchen danach, und das sollte uns dann zum dritten Punkt bringen, zur dritten Phase, nämlich das bestätigt bekommen oder die Bestätigung von Gott und den Geschwistern, welche Gaben wir haben, und damit wir dann mit ihnen Gott und seinem Reich dienen können. Also Punkt 1, wir brauchen Kenntnisse, wir müssen wissen, was wir suchen sollen, und damit wir wissen, was wir suchen sollen und wonach wir eifern sollen, müssen wir uns einmal mit den Geistesgaben beschäftigen und wissen, welche Gaben es gibt. Nun, es gibt da viele Bibelstudien und auch sicher viele Bücher, vielleicht stellt uns dann Wolfgang noch eines vor, diesbezüglich. Ich persönlich habe die Geistesgaben in drei Gruppen eingeteilt. Man kann sie auch in Gruppen einteilen. Auf der einen Seite habe ich mal eine Kategorie gemacht von Geistesgaben, eine Gruppe, nämlich von den Geistesgaben, die besonderer Art sind. Das heißt, Geistesgaben, die heute auch nicht mehr vorkommen. Wie zum Beispiel die Gabe des Apostels. Also Apostel wie die 12 Apostel oder wie der Apostel Paulus, das war ja eine Gnadengabe, die gibt es heute nicht mehr. In diesem Sinn hatte ihren ganz besonderen Sinn und Zweck. Und das ist gut, wenn ein jeder von uns einmal das für sich aus der Bibel ausarbeitet, damit er weiß, warum es heute keine Apostel mehr gibt, wie zur Apostelzeit. Oder zum Beispiel die prophetische Gabe, die es natürlich in einem gewissen Sinn heute noch gibt, aber in einem anderen Sinn gibt sie es heute nicht mehr. Denn die Gemeinde wurde ja gegründet auf das Fundament der Apostel und der Propheten. Das waren die das Fundament legten. Und auf dieses Fundament wurde dann gebaut. Und das war eine ganz besondere Zeit, die Anfangszeit der Gemeinde, wo Gott verschiedene Gaben gab, die es damals brauchte, die die Gemeinde damals brauchte, um eben in dieser besonderen Anfangszeit den Grund zu legen, dieser Behausung, dieses Tempels, der jetzt auferbaut wird. Dazu gehören natürlich auch die ganzen Wundergaben. Die ganzen Wundergaben. Und wir können aus den verschiedenen Schriftstellen diese Wundergaben einmal auflisten und uns Gedanken machen, wozu sie dienten und was eigentlich mit diesen Gaben bewirkt werden sollte. Und das ist ganz interessant und das ist ein Bibelstudium für sich, und wir sollten ja ganz sicher uns und ein jeder von uns vertiefen, und ein jeder von uns sollte auch wissen, warum denn gewisse Gaben heute nicht mehr vorkommen, die zur Apostelzeit der Gemeinde gegeben wurden. Sind. Ich möchte nicht genauer jetzt auf diesen Punkt eingehen, aber vielleicht wäre das einmal ein persönliches Bibelstudium von einem jeden von uns. Also ich möchte in dieser Frage nur eines noch sagen, was wichtig ist. Ich glaube auf jeden Fall, dass Gott heute noch Wunder tut. Und wenn ich sage die Wundergaben, dann meinen wir diese besonderen Geistesgaben, durch welche Wunder bewirkt wurden. Gott tut heute noch Wunder. Das ist überhaupt keine Frage. Das Wunder einer Bekehrung oder auch das Wunder einer körperlichen Heilung. Wenn Gott das will, dann tut er es heute noch. Und wir können ja auch dafür beten. Wir haben diese Woche auch für kranke Leute gebetet, dass Gott sie doch heilt. Natürlich glauben wir an Wunder. Aber es ist ein Unterschied, ob wir glauben, dass Gott Wunder tut durch Gebet oder ob Gott Wunder tut durch Gnadengaben. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Denn die Geschwister, die in der Anfangszeit die Gnadengaben dieser Wunderwirkungen hatten, die konnten ihre Gaben dann auch so einsetzen, dass sie wirklich in den Krankenhäusern oder in dem Siechenhaus da herumeilten und sagen konnten, im Namen Jesu, du steh auf und wandle. Das war Gnadengaben. Heute können wir ins Krankenhaus gehen und mit Kranken beten. Und wir können Gott bitten, dass er sie heilt. Ist aber etwas ganz anderes. Wenn Gott heilt durch Gebet oder ob Gott heilt durch eine Gnadengabe, ist was ganz anderes. Endeffekt kann derselbe sein, dass Gott nämlich eingreift und einen kranken Menschen heilt, wenn er es will. Und das tut er heute noch, wenn Gott es will, wenn es seinem Willen entspricht. Nun, ich möchte dazu nicht mehr sagen, es gibt hier eine ganze Liste von Gnadengaben, die heute nicht mehr vorkommen. Und das kann mir keiner weismachen, dass die heute noch mal, weil der größte Beweis, dass sie heute nicht mehr vorkommen, ist der, dass man sie einfach nicht mehr findet, dass Gott sie nicht mehr gibt. Das sehen wir, das ist so offenbar, die echten Gaben, dass sie nicht mehr da sind. Zum Beispiel die Zungenrede. Gott hat die Gabe der Zungenrede geschenkt und das waren echte Sprachen. Das war nicht so ein Gelalle und ein Kauderwelsch, so etwas Furchtbares. Das waren Sprachen, die bekannt waren. Und wenn jemand da war, wie zum Beispiel zum Tage der Pfingsten, die hörten die auf einmal in ihrer eigenen Mundart, in ihrem Dialekt hörten sie sie reden. Das waren bekannte Sprachen. Wenn Gott schon ein Wunder tut und jemand eine Sprache schenkt, ja, dann müssen wir beten, dass Helmut diese Gabe kriegt. Ja, das wäre ein Ding, du. Wenn der jetzt da zu dem Stamm geht da und er weiß, ich kenne die Sprache von diesem Stamm schon, er muss sie gar nicht lernen. Stellt euch mal vor, Gott würde den Pfingstlern Zungenrede geben und der Helmut, der müsste jetzt da hingehen und jahrelang schuften und irgendwie die Sprache daraus. Wenn ihr was hat denn das, was würde das für einen Sinn ergeben? Also wir dürfen uns da mit Zungenreden irgendwie, dürften wir uns da wirklich rühmen. Hä? Und der arme Helmut, der muss da hingehen und die Sprache lernen. Also, wenn Gott etwas tut, dann hat das immer einen Sinn. Das ist ein Attribut Gottes, ganz etwas Wunderbares. Was Gott tut, tut er immer zum Nutzen. Und dieses Attribut wird dem Vater zugeschrieben, es wird dem Sohn zugeschrieben und es wird dem Heiligen Geist zugeschrieben. Weil es ein göttliches Attribut ist. Gott tut nichts Sinnloses, das ist leider etwas, was wir häufig tun. Aber wenn Gott etwas tut, das hat immer einen Sinn. Der Vater züchtigt seine Kinder zum Nutzen. Wenn er uns züchtigt, dann hat das einen Sinn, es hat ein Ziel, er weiß warum. Der Sohn sagte seinen Jüngern, es ist euch nützlich, dass ich zum Vater gehe. Weil wenn ich nicht zum Vater gehen würde, würde der Sachwalter nicht kommen. Und von dem Geist Gottes steht geschrieben, gerade im Zusammenhang mit Geistesgaben, 1. Korinther 12, dass diese Gaben zum gemeinsamen Nutzen gegeben werden. Kapitel 12, Vers 7. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, nicht zum Selbstnutz, zum gemeinsamen Nutzen. Es soll einem anderen einen Nutzen bringen. Und darum ist das heutige Zungengelalle und Geschwafel also wirklich zum Kotzen. Ich kann es nicht anders sagen. Also darum müssen wir müssen uns überlegen, wir müssen wissen, was wir suchen sollen. Und da ist viel Unwissenheit da in der Christenheit und darum sind auch viele da, die irgendwelche Geistesgaben suchen und wirklich eifern, zum Teil auch tagelang und nächtelang, wochenlang fasten, weil sie Gott bitten und flehen nach einer bestimmten Gnadengabe. Und das tut einem dann auch weh. Ich war einmal in Kalabrien und wir hatten dann in unserem Auto einen Bruder aus der Pfingstgemeinde und dann fragte er uns auf einmal, liebe Brüder, ja, seid ihr denn schon getauft im Heiligen Geist? Dann habe ich ihm gesagt, ja natürlich, was denkst denn du? Dann hat er uns nur groß angeschaut und gesagt, ich bin schon 5 Jahre gläubig, ich weiß nicht, was ich diene dem Herrn. Der hatte alles verlassen. Der hatte alles hingegeben. Der diente dem Herrn vollzeitig. Der hatte nichts mehr. Der hat einfach alles, der diente nur noch dem Herrn. Der hat nur einen Wunsch, dass ihm doch Gott die Taufe des Heiligen Geistes geben wird. Und dann sagte er, Brüder, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Irgendwie, vielleicht ist irgendwo in mir noch ein Widerstand, dass Gott mich nicht beglücken kann mit der Taufe des Heiligen Geistes. Ich kann noch nicht Zungen reden und ich kann die ganzen Sachen noch nicht. Wie hat der Kerl mir leid getan? Weil einfach in ihm so viel Unwissenheit war diesbezüglich. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir diese Sachen richtig einordnen, richtig einteilen, damit wir dann nicht irgendwelche Gaben suchen, ja, die es nicht gibt. Oder die es nicht gibt, weil sie keinen Nutzen mehr haben. Weil nicht alle Geistesgaben sind zu jeder Zeit der Gemeinde von gleichem Nutzen. Und Gott gibt die Gaben nur nach Nutzen, nicht nach unserem Wünschen und Wollen und nach unserem Ehrgeiz oder auch nach unserem Gelüst. Darum müssen wir die Gaben kennen. Also die erste Gruppe, das wären die Gaben, die zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Zweck, zu einem bestimmten Nutzen gegeben worden sind und die es heute nicht mehr gibt. Und das müssen wir so annehmen und sagen, Herr, gib doch Gnade, dass die Gaben, die dann bleiben, dass ich aus denen wirklich herausfinde, welche du mir gegeben hast. Dann gibt es die zweite Gruppe von Geistesgaben. Das ist eine andere Kategorie, da gibt es dann auch eine Liste. Das ist die Gabe, man könnte sie so benennen, die Gabe des Wortes. Ja, das sind Gnadengaben, um Worte zu reden. Das sind also, es gibt Gaben der Weisheit oder zu reden, Worte der Erkenntnis oder Auferbauung. Oder es gibt auch Evangelisten, oder es gibt Lehrer. Es gibt so viele Gnadengaben, die irgendetwas zu tun haben mit Worte weitergeben. Aber dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie von Geistesgaben. Das sind die praktischen Gaben. Die gibt es nämlich auch. Und da gibt es auch eine ganze Liste. Man könnte fast meinen, da gibt es Gaben, die heute leider auch fast am Aussterben sind, aber nicht mehr, weil Gott sie nicht mehr geben will, sondern weil sie einfach vielleicht uns nicht so attraktiv sind oder nicht so attraktiv scheinen. Da gibt es zum Beispiel die Gabe des Gebens. Die ist ausgestorben. Die gab es mal am Anfang, gibt es heute nicht mehr. Ja, aber das gibt es auch, Gabe des Gebens. Oder auch der Hilfsleistungen. Oder andere gute Gaben, nach denen man eifern kann, die wichtig sind. Also, erster Punkt einfach mal, Bestandesaufnahme, auflisten der Gaben, die es gibt, sich die anschauen, wissen, was sie bedeuten, wie sie eingesetzt werden können und Vorkenntnisse sammeln, ist sicher ein erster Punkt. Dann müssen wir auch Vorkenntnisse haben über die Natur dieser Gaben. Erstens einmal müssen wir wissen, dass die Gaben nicht an ein Geschlecht gebunden sind. Also dass für die Schwestern Geistesgaben da sind und dass Gott auch ihnen Geistesgaben gegeben hat. Und dass auch die Schwestern eifern sollen nach Geistesgaben. Sie müssen herausfinden. Und das ist irgendwie auch so traurig, dass viele Schwestern meinen, ach, Geistes hat das etwas für die Brüder und wir Schwestern, ja, wir können ja sowieso nichts und tun und wir sind so ein bisschen eher passiv und wir kümmern uns um den Haushalt. Und liebe Schwestern, Gott hat auch euch geistliche Gaben geschenkt und ihr sollt genauso herausfinden wie die Brüder, welches eure Gaben sind. Vielleicht in der Anwendung der Gaben werden dann Unterschiede da sein, aber die Gabe selber, die müsst ihr auch suchen. Und dann müsst ihr herausfinden, wie ihr jetzt mit der Gabe am besten Gott dienen könnt. Also die Gaben sind nicht an ein Geschlecht gebunden. Es gibt auch eben verschiedene Gaben, wie wir schon gesehen haben und gehört haben. Und wir haben es auch gelesen, es gibt auch größere Gnadengaben. Vers 31 von Kapitel 12 werden wir besonders ermutigt zu eifern um die größeren Gnadengaben. Ja, was sind denn die größeren? Das muss ich ja auch zuerst alles einmal wissen, was das ist oder was das sein könnte. Also ich habe das so verstanden, dass die größeren Gnadengaben die sind, die die Gemeinde heute am ersten braucht. Das sind die größeren. Und dann gibt es eben Gnadengaben, die nicht so groß sind. Das sind die Gnadengaben, die die Gemeinde heute nicht mehr so braucht, weil sie nicht mehr so von Nutzen sind für die Gemeinde heute. Und darum muss ich auch herausfinden, welche Gaben brauchen wir denn heute besonders in der Gemeinde. Dazu muss ich wissen, wo die Nöte liegen in der Gemeinde. Also ich muss mir Kenntnisse ansammeln und muss viel mir Gedanken machen über die ganze Sache. Und das Argument wirklich vertiefen. Ich kann euch in diesem ersten Punkt also nur Mut machen, euch, dass ihr euch persönlich intensiv damit beschäftigt und die Bibel lest und vielleicht gute Literatur herbeizieht und die ganze Sache einfach vertieft und euch fragt, Herr Jesus, was ist denn das Umfeld? Weil du sagst mir, ich soll eifern nach etwas, ich möchte doch gern wissen, wonach ich eifern soll. Dann gibt es aber noch einen zweiten Punkt, können wir sagen, also das ist ein zweiter Untertitel, der gehört immer noch in diese Vorphase hinein. Also das erste ist, in dieser Vorphase, man muss Kenntnisse sammeln. Und dann in dieser Vorphase dieses Suchens ist noch ein zweiter Punkt ganz wichtig, nämlich das ist der Gehorsam. Wir können nicht Gnadengaben suchen, wenn wir nicht gehorsam sind. Das geht nicht. Denn eine Gnadengabe wird uns ja gegeben, damit wir mit ihr dienen. Und wenn wir nicht vorher schon gehorsam sind, dann werden wir auch unsere Gnadengabe nicht herausfinden können, weil uns ja wirklich die Voraussetzungen zum Dienst fehlen. Denn Gehorsam ist ja der absolute Grund eines jeden Dienstes. Der Jesus sagte im Gleichnis der Talente dieses berühmte Wort in Lukas 19, also dem einen 5 Talente, dem anderen 2, dem einem anderen noch ein Talent gab, Vers 13, Lukas 19, 13. Er berief aber seine 10 Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Handelt damit. Mit den Talenten des Herrn zu handeln, das heißt, doch einfach ihm gehorsam zu sein. Und dass wir versuchen, in den kleinen Dingen dem Herrn treu zu sein in unserem Leben und versuchen dort, wo wir einfach wissen, dass Punkte sind in unserem Leben, wo wir noch Gehorsam üben müssen, dass wir einfach den Gehorsam dort üben. Gehorsam üben heißt auch immer wieder, wenn Sünde geschieht in unserem Leben, Sünde bekennen, Sünde ablegen, aufstehen, vorwärts gehen. Und wenn es auch 7-mal am Tag passiert, 7-mal zum Herrn Buße tun, du kannst sagen, dann beginnt ja einer zu spinnen. Ja, es ist besser, wenn wir zu spinnen beginnen, als wenn wir in der Sünde bleiben. Dass wir einfach dem Herrn das bringen und versuchen, gehorsam zu sein. Und wirklich kämpfen, den Kampf des Glaubens kämpfen und in den kleinen Dingen beginnen, gehorsam zu sein. Denn dieses Handeln mit den Talenten, dieses Handeln mit den Gaben, die Gott uns gibt, dieses Handeln basiert auf unserer Bereitschaft, Gottes Wille für uns anzuerkennen. Und das heißt Gehorsam. Wir haben heute Morgen etwas gehört von Benedikt, das sehr gut dazu passt. Er hat gesagt, etwas von Gottes Erhabenheit. Und wie Gottes Erhabenheit geknüpft und gekettet ist an andere Sachen. Und so ist es auch mit den Geistesgaben. In 1. Korinther 12, wenn wir da einmal noch den Vers 11 lesen, lesen wir: Alles dieses aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Also wenn ich nicht gehorsam bin in meinem Leben, dann wird mir die Voraussetzung fehlen, die Souveränität Gottes zu akzeptieren im Austeilen der Gnadengaben. Denn die Gnadengaben sind mir gegeben worden, nicht wie ich will und nicht nach meinen Gelüsten und nicht das, was ich will, sondern Gott gibt mir Gnaden, wie er will. Und so wird Gehorsam der Grund, auf dem ich dann bereit sein werde, diesen Ausdruck der Souveränität Gottes, der Erhabenheit Gottes zu akzeptieren. Ich muss ja etwas suchen, was Gott mir gegeben hat. Und dazu muss ich gehorsam sein. Ich muss mich ihm unterwerfen. Ich muss das suchen, was er mir gegeben hat. Und gehorsam ist ja genau dasselbe. Dass wir das annehmen, was er uns zeigt, was er uns gibt, was er uns reicht. Also Gehorsam ist absolute Bedingung, damit wir überhaupt anfangen können, danach zu suchen. Und damit zusammengekettet ist natürlich auch der Wunsch, das könnte man als den dritten Untertitel oder Punkt oder irgendwas noch bezeichnen, unser tiefer Wunsch, Gott zu dienen. Wir haben es gehört heute Morgen von Mose. Jeder Bruder, jede Schwester, die etwas von Gott in seinem Herzen gesehen hat, der hat auch den tiefen Wunsch, Gott zu dienen. Und wenn dieser Wunsch da ist, dann können wir uns aufmachen, die Gnadengaben dann auch zu suchen. Also das sind die Vorkenntnisse. Erstens einmal wissen, was wir suchen sollen. Zweitens gehorsam, grundsätzlich bereit sein, das auch anzuerkennen, das zu akzeptieren, was Gott mir gibt, welche Gnadengabe er mir geben will, dass wir nicht voreingenommen sind, dass wir Gott nicht Vorschriften machen deswegen, dass wir ihm nicht sagen, welche Gabe er uns geben muss. Wir sollen eifern nach den Gnadengaben. Wir sollen sie suchen, aber eben nicht nach unserem Gelüste, sondern nach seinem Willen. Dritter Punkt, wir müssen bereit sein, Gott zu dienen. Gott und seinem Volk zu dienen. So wie es der Herr Jesus uns gesagt hat. Der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Wenn solches in unserem Herzen ist, dann kann es in die zweite Phase gehen. Das ist nämlich die aktive Phase des Suchens. Also nach dieser Vorphase kommen wir jetzt in die aktive Phase. Jetzt beginnen wir die geistlichen Gaben zu suchen. Wie machen wir jetzt das praktisch, konkret? In allererster Linie ganz sicher im Gebet. Dazu wollen wir lesen 1. Johannes 5, Vers 14, wo steht: Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten, er uns hört. Ja, und wenn wir ihn bitten, dass wir doch unsere Gnadengaben erkennen dürfen, dann ist das ein Gebet nach seinem Willen, weil das
Genau das ist, was er uns zeigen will. Er hat uns ja Gnadengaben gegeben, damit wir mit ihnen dienstlich sind, damit wir mit ihnen dem Reich Gottes dienen können. Und darum müssen wir einmal beginnen, dafür zu beten. Ich weiß nicht, ob hier welche sind, die noch nie gebetet haben, Herr, zeig mir doch, was meine Gnadengaben sind. Denn, und das gehört zum ersten Punkt, zum Wissen, ein jeder hat mindestens eine Gnadengabe von Gott erhalten. Einem jeden von uns, sagt Paulus. Also da ist keiner, der sagen kann, ich habe nichts. Etwas haben wir und diese Gabe, die ist in unseren Herzen drin, die ist ausgegossen worden, als der Heilige Geist in unserem Herzen Platz nahm, die ist da drin, aber sie ist da drin, viele wissen aber nicht, was es ist. Jetzt müssen wir einmal beginnen zu beten und den Herrn bitten, Herr, ich bitte dich, ich möchte dir dienen. Ich bin zwar jung im Glauben, ich kenne mich zwar noch nicht so aus, ich sehe, dass es da welche gibt, die sind da eingespannt und die einen machen Kinderarbeit und die anderen in der Jugend und die anderen dienen am Wort und die anderen machen sonst was und dann gibt es noch praktische Dienste. Herr, ich weiß doch gar nicht, wo ich mich da einordnen soll. Wo gehöre ich hin? Beginnen wir einmal zu beten, ernstlich. Und dem Herrn zu sagen, Herr, zeige mir doch, was du für mich bereit hast. Und dass wir auch ganz bewusst dann den Herrn fragen, ob er uns nicht eine Gabe gegeben hat, dort, wo vielleicht in der Gemeinde noch Lücken sind. Denn wenn in einer örtlichen Gemeinde schon 5, 6 Brüder da sind, die Lehrer sind, die echt eine Gabe des Lehrens haben, dann ist das irgendwie, da kommt noch der 6. und dann wird er auch noch ein Lehrer. Warum beten wir nicht, dass der Herr schenkt doch dieser Gemeinde auch Evangelisten. Schenkt doch dieser Gemeinde auch Hirten. Schenkt doch dieser Gemeinde auch Geschwister, die praktische Gnadengaben haben. Die fehlen hier. Das sind die größeren Gaben. Und wir sollen besonders nach ihnen eifern. Das heißt, wir sollen beten. Herr, ist es nicht vielleicht doch, dass du mir eine solche Gabe gegeben hast. Dann sollen wir doch einfach einmal für die Sachen beten. Ganz konkret, ganz treu, konkret, diszipliniert. Weil Gott uns das geben wird, wenn wir nach seinem Willen bitten. Gebet ist eine ganz wichtige Angelegenheit. Und wir müssen im Gebet auch Acht geben, dass wir nicht nach Jakobus 4,3 nach unseren Gelüsten bitten, weil wir es dann in unseren Gelüsten verzehren wollen. Also, dass wir irgendwie nach Gnadengaben suchen, um uns dann zu profilieren oder um uns dann zur Schau zu stellen oder um irgendwie Geltungsdrang und Anerkennung irgendwie realisieren wollen, sondern dass es aus einem echten Herzen kommt, das Gott dienen will. Das ist eine geistliche Übung und die sollen wir doch wirklich vor Gott beginnen. Wir haben es gehört, es kommt alles von ihm. Darum ist das Gebet auch das Erste. In dieser aktiven Phase kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. In dieser aktiven Phase, wenn wir beginnen, konkret und mit einem brennenden Herzen Gott zu bitten, wie wir denn am besten in seinem Reich ihm dienen können, dann müssen wir zum zweiten Punkt dann auch kommen, das ist einfach die Arbeit. Und dazu wollen wir lesen im Buch des Predigers, Kapitel 9, Prediger 9 und Vers 10. Arbeiten. Alles, was du zu tun vermagst mit deiner Kraft, das tue. Denn es gibt weder Tun noch Überlegung noch Kenntnis noch Weisheit im Scheol, wo du hingehst. Jetzt beginn einfach zu arbeiten. Und zwar 360 Grad im Reich Gottes. Beginn dort, wo es etwas zu tun gibt, es einfach zu tun. Praktische Arbeiten. Versuch einmal Kinderarbeit zu machen. Geh mit, wenn Jugendarbeit gemacht wird. Geh mit, wenn irgend sonst etwas gemacht wird. Versuch einfach alles einmal zu tun. Alles einmal zu tun. Als Jünger, als Hilfskraft, als einer, der einfach mal dasteht und zuschaut. Interessiere dich für alles, was es zu tun gibt. Und tu es nach deinen besten Kräften. Denn die Gnadengaben, die fallen nicht einfach so vom Himmel. Sondern die Gnadengaben werden offenbar, während man Gott dient. Also auf der einen Seite sollen wir sicher beten dafür. Und auf der anderen Seite sollen wir einfach arbeiten. Und alles, was es zu tun gibt, im Reiche Gottes mindestens einmal getan haben. Natürlich fallen für die Schwestern gewisse Dienste weg. Aber alles, was wir tun können, dass wir das einmal ausprobieren. Dass wir uns aber auch interessieren. Dass wir uns einsetzen, dass wir uns zur Verfügung stellen und dass wir Initiative haben in der Gemeinde und vielleicht einem Kinderstunden Bruder oder Schwester einmal sagen, darf ich einmal mitkommen? Dürfte ich mal vielleicht probieren, oder wie macht man das? Oder vielleicht eine kleine Sache oder probieren. Oder dass man mal mitgeht auf eine Jugendfreizeit, vielleicht als Mitarbeiter, vielleicht als Aufpasser, vielleicht als Zimmerchef, vielleicht sowas, irgendwas mal tut, oder dass man versucht, in der Gemeinde praktische Arbeiten zu erledigen. Gerade auch wenn man praktisch begabt ist von seinem Naturell her, kann gut sein, dass praktische Dienste da sind. Wir hatten zum Beispiel in Gravina, in der Gemeinde in Süditalien, hatten wir Dienstgruppen eingerichtet. Weil wenn die Gemeinde wächst und es waren dann schon 100 Leute da, dann waren 4 oder 5, die haben sich totgearbeitet und die anderen wussten nicht, was sie tun sollten. Und dann haben wir Dienstgruppen eingerichtet und die verschiedenen Aspekte der Gemeindearbeit auf diese Weise abgedeckt. Da gab es Schwestern, die sich einsetzen in ihrer Dienstgruppe für die älteren Leute, dass man die nämlich auch besucht. Dass man sie systematisch besucht. Dann haben wir eine andere Gruppe eingerichtet, da waren Schwestern, die sich einfach zur Verfügung stellten bei Familien, die kleine Kinder haben. Und die konnten dann einfach nur dem Dienstchef anrufen und sagen, du, ich müsste heute irgendwer, könnte jemand meinen Kindern schauen. Und da war immer ein Babysitter da. Und da haben wir andere Gruppen eingerichtet, zum Beispiel Evangelisation organisieren, das immer evangelistisch, dass man Hauskreise organisiert oder sowas. Das war dann eine andere Gruppe, eine andere mit den Teenies, dann mit den Kindern, dann mit der Jugend. Und einer zum Beispiel war verantwortlich für Transporte. Weil nämlich viele da und dort vereinzelt irgendwo einsam wohnten und die hatten keine Fahrgelegenheit. Und sein Dienst war es dann, mit dem Wagen dahin zu fahren oder zu organisieren, dass man die holte und wieder zurückbrachte. Und so weiter und so fort. Wie viel gäbe es da in einer Gemeinde nicht zu tun? Und dass man einfach mal anfängt, alles zu tun, was zu tun ist. Und wenn einer für den Herrn lebt, dann kann es sein, dass auf einmal Geistesgaben in seinem Leben geoffenbart wird. Leider ist das größte Hindernis, seine Geistesgaben zu erkennen, die eigene Faulheit. Denn Faulheit und Lässigkeit sind Grundsätze, die zu einem unwahrscheinlich festen Hindernis werden. Im Dienst für den Herrn, in der Aufbauung der Gemeinde, aber auch für meinen persönlichen Einsatz. Darum müssen wir unbedingt uns einfach hüten vor Trägheit und Lässigkeit und Faulheit und zu viel Passivität. sondern dass wir uns wirklich fragen, was gibt es in der Gemeinde noch zu tun? Es ist einfach schade, dass heute so viele Konsumenten in der Gemeinde sind. Wirklich Konsumenten. Die kommen und konsumieren die Versammlungsstunde. Das wird dann wie Fernsehen. Sitzen da und schauen sich, konsumieren die Versammlungsstunde. Und erwarten dann, dass der Herr ihnen so ein angenehmes Gefühl schenkt. Und dann gehen sie nach Hause und sagen, heute sind wir wieder aufgebaut. Das ist ein Blödsinn. Also arbeiten, das wäre der zweite Unterpunkt der aktiven Phase. Und dann gibt es sicher noch einen dritten Punkt in dieser aktiven Phase. Dort, wo wir dann am meisten Freude haben, wir versuchen einfach alles einmal aus. Von Kinderstunde bis hin zu vielleicht einmal einen Ältesten begleiten, wenn er einen Besuch macht oder irgendwas. Einfach, wir versuchen alles einmal, sollten auch Initiative haben und nicht immer warten, bis die anderen an uns herantreten und sagen, könntest du nicht einmal und würdest du nicht einmal und hättest du Zeit. Nein, wir sind diejenigen, die auf die Leute zugehen und sagen, dürfte ich nicht einmal. Könntest du mich bitte einmal mitnehmen? Oder dürfte ich dich begleiten? Oder irgendwie so. Und dort, wo ich dann am meisten Freude habe, das könnte dann meine Gabe sein. Denn in dieser aktiven Phase, während des Betens und auch des Arbeitens, wird Gott irgendwo in einem Punkt mir besondere Freude schenken. Und dort, wo diese Freude im Dienst dann kommt, das ist wahrscheinlich dann der Punkt, wo meine Gabe liegt. Denn es steht ja auch im Psalm 100, Vers 2 geschrieben, diene dem Herrn mit Freuden. Und es gibt einfach gewisse Punkte dann in meinem Dienst, wo mir die Arbeit besser liegt, wo wir auch feststellen können, dass das einfach auch Frucht bringt und wo wir sehen, der Herr wirkt. Und ohne dann überheblich und stolz zu werden, können wir dann doch aufgrund dieser Freude dem Herrn danken und wahrscheinlich in diesem Punkt dann erkennen, da könnte eine Gnadengabe liegen. Aber die dritte Phase, das ist ja dann die Phase der Bestätigung, die kommt dann eben nach dieser Vorphase, nach der aktiven Phase des Suchens, muss es jetzt zu einer Bestätigung kommen. Wir müssen wissen, welches unsere Gabe ist. Auf der einen Seite wird das mir Gott selber zeigen, im Gebet und eben durch die Arbeit. Aber ein wichtiger Punkt wird auch das Unterscheidungsvermögen der örtlichen Versammlung sein. Das ist etwas ganz Wunderbares und das wollen wir jetzt noch lesen. In 1. Korinther Kapitel 14. 1. Korinther 14, Vers 29. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Die anderen lasst urteilen. Also lasst sie reden, aber die anderen lasst sie urteilen. Ja, was sollen sie denn urteilen? Sie sollen urteilen, was da geredet wurde. Und sie sollen vor allem urteilen, ob derjenige, der da spricht, oder derjenige, der einen Dienst ausübt, der auf einer Geistesgabe beruht, ob wirklich da eine Gnadengabe besteht. Und da sollen wir uns untereinander dann auch bestätigen oder eventuell auch korrigieren. Und das ist etwas leider sehr Delikates auch. Denn wenn man jemand sagen soll, du, es ist ja leider so unter den Brüdern, da ist ein großer Rennen. Das ist ein Rennen. Und das Rennen der Brüder, das ist das Ding davor. Also bei uns in Italien ist das ganz ausgeprägt. Also ich weiß auch nicht, da hinten ist das. Das ist einfach das Höchste der Gefühle. Also wahrscheinlich für euch nicht so sehr deutsche Geschwister, aber in Italien, das ist furchtbar. Und wenn man dann einem Bruder sagen muss, du, Vielleicht könnte deine Gabe eher auf einem anderen Gebiet liegen. Es könnte dem furchtbaren falschen Hals. Aber das ist etwas, was doch geschehen muss in einer Gemeinde. Dass nämlich die Gemeinde die ist, die urteilt, ob eine Geistesgabe vorhanden ist. Ich habe mal die Geschichte gehört von einem italienischen Bruder, der hat sich beklagt bei einem anderen und sagt, jetzt bin ich doch schon so lange gläubig. Und die haben mich immer noch nie zum Predigen eingeladen. Das ist doch einfach nicht richtig. Also jetzt bin ich schon so lange Jahre gläubig und einfach nie, also die Brüder, einfach immer nur die anderen. Können doch mal ein bisschen abwechseln. Und dann hat der andere Bruder gesagt, ja genau, ja, ich bin genau deiner Meinung, du hast recht. Ach, ich denke genauso wie du, auch mich haben die Brüder noch nie eingeladen, Klavier zu spielen, während dem Singen. Also ich finde das doch also wirklich zu viel. Also niemand hat je gesagt, ich soll Klavier spielen. Da sagt der andere, aber du kannst doch gar nicht Klavier spielen. Ja. Aber die anderen lasst urteilen. Und jetzt noch ein letztes Wort. Das könnten wir sagen, das wäre dann so eine spätere Phase noch, wenn man auch einmal weiß, was die Gnadengabe ist. Und wenn das ganz offenbar ist und bestätigt ist, dann müssen wir diese Gnadengabe doch immer wieder anfachen. Immer wieder anfachen. Denn eine Gnadengabe, auch wenn man einmal weiß, welche Gaben einem der Herr gegeben hat, dann heißt das nicht, dass diese Gabe dann auch immer halt gut geölt ist oder gut eingestimmt ist. Eine Gnadengabe muss man immer wieder anfachen, wie ein Feuer. Eine Gnadengabe, die kann auch so schläfrig werden und irgendwie so abgestumpft werden. Darum muss man, wenn man eine Gnadengabe hat und weiß, wo sie ist, sie auch immer wieder brauchen. Ja? Das ist wie ein Wagen, wenn man mit dem Wagen zu lange Zeit nicht herumfährt, dann rottert es nachher an allen Teilen. Man muss mit einem Wagen immer wieder fahren. Den Motor nicht überdrehen, aber doch immer wieder brauchen. Und so auch eine Gnadengabe. Und eine Gnadengabe allein ist natürlich keine Garantie, dass wir dann automatisch dem Herrn dienen. Die Garantie ist vielmehr, wenn wir demütig sind, wenn wir gehorsam sind und wenn wir in der Abhängigkeit Gottes unseren Dienst tun. Die Gnadengabe ist keine Garantie unserer Geistlichkeit. Das war auch bei den Korinthern so. Die Gnadengabe ist einfach ein Hilfsmittel, die Gott uns schenkt, damit wir effektiver, damit wir wirksamer Gott und seinem Reich dienen können. Und darum soll es ja auch gehen. Denn die Gnadengabe, sie ist immer zum gemeinsamen Nutzen. Nie zum eigenen, nie zum Selbstnutz, nicht zur Selbstverherrlichung, nicht zum Ruhm und eitler Ehre suchen, sondern sie ist eben dazu da, dass die Geschwister auferbaut werden. Und darum wollen wir dem Herrn doch so dienen, so wie er es uns zeigt. Und das ist sein Weg. Und solche Gaben suchen und dann versuchen, Gott zu dienen, ihm zu ehren. Wollen wir noch beten? Gott und Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir auch, dass du heute noch ein Werk tust. Und dass du heute noch deine Gemeinde auferbaust, damit sie dir Ehre bringe. Und dass du einen jeden von uns berufen hast, damit wir Mitarbeiter sind. Damit wir in deinem Reich nützlich sein können. Herr, von uns aus geht es nicht. Wir können es nicht. Wenn irgendetwas geschieht durch unseren Dienst, dann ist es immer deine Gnade. Und auch die Gnadengaben sind Gaben deiner Güte, deiner Gnade, deiner Treue. Wir wollen sie nicht suchen, um irgendwie stolz zu sein oder irgendwie uns etwas einzubilden. Aber wir möchten sie doch herzlich suchen, damit wir dir besser dienen können, wirksamer. Und Herr, behalte du uns einfach in deiner Demut. Halte du uns fest, damit wir wirklich unter deinem Kreuz immer wieder stehen und Buße tun über alle Unreinigkeit und Unwürdigkeit, die in uns ist. Und wir versuchen doch so zu dienen, so wie es du möchtest, nach deinem Willen. Wo Jesus gibt, dass ein jeder von uns wirksam in deinem Reich steht und Frucht bringt, dir zur Ehre. Amen.